Ja, herzliches Hallo nochmal von mir und auch im Namen von meiner lieben Frau, der Regina, die sitzt in der vierten Reihe. Wir waren schon einige Male hier und es ist immer schön für uns. Und wir freuen uns immer richtig, wenn wir herkommen, weil es einfach fein ist, altbekannte Gesichter zu sehen, die auch älter werden, aber man sieht sie nicht an. Das habe ich extra geübt. Und auch neue. Man sieht, dass in der Gemeinde einfach was weitergeht. Es kommen neue Leute dazu, es verändert sich, es ist lebhaft, es ist einfach schön, das zu sehen. Und es ermutigt, wenn man mal ein bisschen über den Horizont hinausschaut und dann mal außerhalb von seiner Gemeinde ist. Es ist einfach schön zu sehen, es nicht nur zu wissen, sondern es zu sehen, dass nicht nur bei uns in Aufham sich Leute treffen am Sonntag, sondern auch hier in Grassau oder in Dillenburg oder in Leuk. Das ist einfach schön. Wir wissen auch, dass das nicht immer so war. Also mittlerweile treffen sich auf dem ganzen Erdkreis verteilt Leute, um sich, ja, um Jesus ins Zentrum zu stellen. Aber vor knapp 2000 Jahren war das alles noch an einem Ort. Und das war in Jerusalem. Und das war eben vor fast 2000 Jahren. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal Pfingsten gehört. Und man bringt Pfingsten immer mit dem Heiligen Geist in Verbindung, dass der damals kam. Wenn man das googelt oder irgendwo auf Wikipedia liest oder so, dann heißt es oft nur Pfingsten, da kam der Heilige Geist, dann konnten andere Sprachen gesprochen werden, dann konnte das Evangelium in die ganze Welt fertig. Das war Pfingsten. Aber Pfingsten ist viel mehr. Wir haben schon gehört, dass Pfingsten, dieser Heilige Geist, kam und zwar nicht nur für einzelne Apostel oder für einzelne ganz Geistliche, sondern für jeden Gläubigen, der sich von Jesus Christus retten hat lassen. Dieser Heilige Geist ist von Jesus verheißen worden, der selber sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also dieser Geist, der gesendet worden ist, hat Folgendes bewirkt, dass alle Gläubige in sich etwas gehabt haben, das sie jetzt vereint hat. Also es waren unterschiedliche Menschen, aber alle haben denselben Geist bekommen und waren somit auf eine ganz besondere neue Art und Weise verbunden. Und deswegen spricht man auch oft von der Geburt der Gemeinde zu Pfingsten. So dieses erste Häufchen der Menschen. Oft sagt man Urgemeinde. Und um das soll es heute eigentlich ein bisschen gehen. Der Fokus wird nicht auf dem Heiligen Geist liegen oder auf den ganzen speziellen Gaben des Heiligen Geistes. Es soll ja nicht darum gehen, was Pfingsten bedeutet, dass das irgendwie Pentekoste heißt und das ist der 50. Tag und dass das mit anderen Feiern zusammenhängt. Das kann man googeln, wenn man mag, oder in Büchern nachlesen. Ich möchte heute mit euch was anderes machen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man ein Fotoalbum von früher anschaut und dann sieht man sich von vor einigen Jahren. Und dann sieht man einen Lieblingspulli, den man damals immer gern getragen hat. Und dann denkt man sich vielleicht, den möchte ich gerne mal wieder anziehen, wo ist der eigentlich? Oder man sieht ein Foto von irgendwas, was man da gemacht hat und hat eine total nette Erinnerung und man möchte es wiederholen. Irgendwie, man möchte wieder nach Italien in den Urlaub, wo das Foto entstanden ist. Oder man sieht ein Foto von sich und auf dem Foto wiegt man 10 Kilo weniger. Und dann möchte man irgendwie, dass das wieder so ist wie damals. Und dann hat man vielleicht die Motivation, dass man das wieder so hinbekommt wie damals. Und sowas Ähnliches können wir auch machen, wenn wir uns kein Fotoalbum anschauen, aber die Heilige Schrift, in der man liest, wie die Urgemeinde war und man vielleicht dann Sachen entdeckt, wo man sagt, hey, irgendwie hat sich das anders entwickelt, ich möchte wieder hin. So war es damals. Zurück zum Ursprung. Nicht alles, was sich entwickelt, ist negativ, aber manchmal ist es, glaube ich, gut, sich einen Ursprung anzuschauen und Pfingsten ist in meinen Augen eine gute Gelegenheit dafür. Und deswegen möchte ich mit euch einfach einen kleinen Streifzug machen durch die ersten Kapitel Apostelgeschichte. Also ich werde nicht so sehr viel Text verlesen, ansonsten wird es sehr lang dauern. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen im Erzählstil euch das weitergebe. Und gleichzeitig könnt ihr das nachprüfen und nachlesen. Ihr habt es morgen alle frei. Zumindest die nicht in Pflegeberufen sind oder so. Vielleicht seid ihr motiviert, dass ihr selber wieder die Apostelgeschichte mal lest und euch einfach mal schaut, wie das damals so war. Und jetzt möchte ich einfach so ein bisschen drüber hinwegstreifen. Ich habe mal ein paar Punkte rausgegriffen und ich habe gelernt, dass man nicht am Anfang sagt, wie viele Punkte, weil ansonsten ist jeder gleich erschlagen. Aber es sind nicht viele. Und das erste ist generell das Reden der Apostel. Vor allem beeindruckend, so wie der Petrus oft auftritt und was das Ganze bewirkt hat. Also es soll darum gehen, in den ersten Tagen der Gemeinde, wie haben die Geschwister gewirkt, beziehungsweise wie hat auch der Heilige Geist durch diese Geschwister bewirkt. Und ja, beginnen möchte ich, indem ich mal mit euch kurz die Reden, vor allem von Petrus und auch von Stephanus, anschaue. Und das erste können wir lesen in Apostelgeschichte 2. Gerade ist der Heilige Geist ausgegossen worden und wir kennen das alle. Die Gläubigen haben dann in anderen Sprachen geredet und zu dem Zeitpunkt waren ganz viele verschiedene Leute aus allen möglichen Ländern in Jerusalem versammelt und haben sich gewundert, was da los ist. Warum hören die jetzt andere Menschen in ihrer eigenen Sprache reden, wenn sie doch gar nicht Ägypter oder was weiß ich was sind? Und Petrus steht dann auf und erklärt das Ganze. Und das wäre jetzt die ganze Seite der Rede, das lese ich euch nicht vor. Aber ich möchte euch vorlesen, wie er sie anspricht, nämlich: Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden. Das ist nicht das Erste, was er sagt. Am Anfang sagt er, Vers 14, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa, und so weiter und so fort. Erklärt ihnen, was da passiert, redet von den Schriften, redet vom Alten Testament, Prophezeiungen, die ihnen bekannt sind. Und dann spricht er sie wieder persönlich an: Männer von Israel, hört diese Worte. Dann redet er von Jesus, dann spannt er den Bogen, erklärt, was mit Jesus passiert ist. Dann spricht er sie wieder an: Brüder, es sei mir erlaubt. Also es wird immer persönlicher. Spricht sie nicht von oben herab an, sondern er sagt: Brüder, es sei mir erlaubt, euch das jetzt zu sagen. Und schlussendlich endet seine Ansprache mit dem Vers 36 im Kapitel 2. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also er hat diese Freimütigkeit gehabt, Dinge anzusprechen, die, wie wir es vorhin schon in den Zeugnissen kurz gehört haben, einem nicht leicht übers Herz gehen, weil das ist eine Botschaft, die könnte dem anderen wehtun. Aber genauso war es. Er hat es gesagt: Erlaubt mir, euch das zu sagen. Ihr seid mit dafür verantwortlich, dass dieser Jesus gekreuzigt worden ist. Aber diese direkte Rede hat auch was bewirkt. Wie haben die reagiert? Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Es drang ihnen durchs Herz. Also sie haben es nicht einfach nur gehört und dann weitere Fragen gestellt, aha und so weiter, erklär mal, sondern es drang ihnen durchs Herz. Und dieses Reden, das sowas bewirkt, das finden wir noch zwei weitere Mal in den ersten Kapiteln. Wer sich das notieren möchte, das ist auch im Kapitel 5, Vers 33 und auch im Kapitel 7, Vers 54, in dem Fall ist es Stephanus, wo wir immer Reden haben, wo die Leute, die Jünger durch den Heiligen Geist bestärkt, Dinge ansprechen können, die durchs Herz dringen. Und die Reaktion im ersten Fall ist im Vers 37, sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Also, wenn Botschaften durchs Herz dringen, dann kommt eine Reaktion. Und die Reaktion kann entweder sein, dass man fragt: Was soll ich dann tun? Was kann ich tun? Der junge Mann, der im Bus vom Evangelium erfahren hat, hat auch gesagt: Das wird mir jetzt noch durch den Kopf gehen. Vielleicht fragt er irgendwann mal: Was soll ich jetzt tun mit dem Ganzen? Das ist doch nicht Zufall. Und die Leute haben auch gefragt: Was soll ich jetzt tun? Aber das ist nicht die einzige Reaktion. Was soll ich jetzt tun? Andere wiederum haben sich dann beratschlagt, zwei Kapitel später, drei, wie sie diesejenigen umbringen können, weil die Botschaft, die haben es einfach, das hat sie erzürnt innerlich. Die wollten das nicht annehmen. Die wollten nicht wissen, was sie jetzt tun können, sondern die haben überlegt, wie können wir diejenigen, die das sagen, umbringen. Wir wollen die aus dem Weg räumen. Und zwei Kapitel später, als Stephanus dann gesteinigt wird, ist das dasselbe. Menschen hören eine Botschaft, die ihnen durchs Herz dringt und sie wollen denjenigen einfach auf die Seite bringen. Aber wir sehen, dass der Heilige Geist das bewirken kann, dass man freimütig reden kann und dass es möglich ist, wirklich Dinge zu reden, die nicht jemanden verletzen, aber Worte zu reden, die durchs Herz dringen. Und daraus kann dann auch was entstehen. Und ich frage mich für mich und für euch, wie wäre das, wenn wir das als persönliches Gebetsanliegen formulieren? Herr, gib uns die Freimütigkeit, offen zu reden. Was passiert dann? Ja, die Frage ist auch, woher haben die Apostel damals diese Freimütigkeit immer gehabt? Das war ja nicht ohne, was sie da an Konsequenzen oft erlebt haben. Und da werde ich später noch kurz darauf eingehen, die haben dafür gebetet. Herr, gib uns Freimütigkeit. Und wie ist das für uns? Was kann das für uns für Auswirkungen haben, wenn wir dieses Gebet beten? Wir haben es vorhin auch von der Sarah gehört. Herr, gib mir heute die Freimütigkeit, über dich zu reden und schenk mir Gelegenheit. Was kann dann passieren? Also der Heilige Geist macht es möglich, Worte zu reden. Nicht wir, sondern der Geist, die durchs Herz dringen. Und dann kann auch was passieren. Ein weiterer Punkt, der in der Apostelgeschichte auffällt und auch irgendwie Anreiz gibt zu überlegen, wie ist das heute, das ist die Gemeinde als solches, als Leib und wie sie den Herrn im Zentrum haben. Und ich möchte da die ganz bekannten Verse aus dem Kapitel 2 vorlesen, ab Vers 42. Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele aber kam Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also wir lesen davon, dass sie damals in der Lehre der Apostel verharrt haben. Was bedeutet das für uns? Wir haben das Wort Gottes. Und es ist einfach, wenn wir die Bibel lesen, in so vielen, ja, es kommt einfach so klar und deutlich heraus, dass wir dieses Wort brauchen. Vorhin hat der Bruder auch gebetet, dass der Heilige Geist uns Sachen aufzeigt, wenn wir das Wort lesen. Und das Wort haben wir. In was weiß ich, was wie viel Sprachen mittlerweile. Und es ist so wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch die Inhalte zu lehren. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Diejenigen, die das Wort gelehrt haben, waren irgendwann so viel beschäftigt mit vielen anderen Diensten, dass sie gesagt haben, das passt so nicht. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. In dem Fall war es so, dass einfach die Gemeinde auch Bedürftige versorgt hat. Man hat alles gemeinsam gehabt und den Bedürftigen gegeben. Dann haben welche gemurrt, wir sind übersehen worden. Und sie haben gemerkt, das ist irgendwie zu viel Arbeit. Wir kommen nicht mehr hinterher. Wir müssen uns auf das Wichtige beschränken, auf die Lehre. Und andere Dinge können ja auch von anderen übernommen werden. Und das war so wichtig, dass sie da extra Dienste eingesetzt haben dafür. Und das ist heute auch so. Die Lehre ist nicht zu vernachlässigen, ganz im Gegenteil. Und wir als Gemeinden sind, glaube ich, in der Verantwortung, dass wir die Brüder, die lehren, dass wir denen einen Rücken frei halten und dass wir die irgendwie entlasten, dass sie da wirklich dafür Zeit und Kraft haben und nicht für andere Dinge alles hernehmen müssen. Also sie verharrten in der Lehre und sie verharrten in der Gemeinschaft. Wir lesen selber in der Schrift, dass man das nicht versäumen soll. Gott selber hat zu ihnen gesagt, also Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, bleibt zusammen an einem Ort. Er möchte, dass ihr jetzt zusammen bleibt noch. Und hat es gesagt, ihr sollt immer wieder zusammenkommen und dieses Mahl einnehmen und an mich denken. Der Christ ist kein Einzelgänger, sondern der Christ braucht Gemeinschaft, der braucht seine Ortsgemeinde. Und für die war das selbstverständlich, dass sie regelmäßig zusammenkommen und Gemeinschaft gehabt haben und Jesus im Mittelpunkt gehabt haben. Und da dürfen wir uns auch die Frage stellen, wie das wiederum bei uns ist, ob sich das bei uns auf den Sonntag beschränkt oder ob man auch so schaut, dass man einfach Gemeinschaft hat, ob man seine Geschwister besucht, gemeinsam betet, sich irgendwas erzählt oder einfach nur einen Tee trinkt, aber einfach nicht allein ist. Oder sich überlegt, wer allein sein könnte und den einfach besucht. Also sie haben damals in der Gemeinschaft verharrt, sie haben daran festgehalten, es war wichtig. Keine Einzelgänger. Und sie verharrten im Brechen des Brotes, das war ein regelmäßiges Herrenmahl, wo sie sich einfach daran erinnert haben, was der Herr Jesus für sie getan hat. Und wir werden später noch lesen, was das bei ihnen bewirkt hat, wenn sie das gemacht hat. Es war nämlich nicht Trauerstimmung, die haben sich gefreut. Und das machen wir Gemeinden, also ihr zum Beispiel macht es wöchentlich, wir auch. Manche machen es einmal im Jahr. Das kann man jetzt anwenden, wie man möchte. In der Apostelgeschichte sieht man, dass sie es schlussendlich am ersten Tag der Woche gemacht haben, wöchentlich. Und wir lesen, dass sie darin verharrt haben, das regelmäßig gemacht haben. Und das ist auch wichtig. Da steht es auch, zu meinem Gedächtnis. Das ist ein wesentliches Element der Gemeinde, dass man regelmäßig wieder wirklich an dieses Werk denkt. Und sie verharrten in den Gebeten. Man liest es in der Apostelgeschichte, dass sie in allen möglichen Situationen das in Anspruch genommen haben, dass sie direkt zu Gott beten können. Dass sie nicht einfach eigene Sache gemacht haben, sondern sich an Gott gewendet haben. Man sieht es in der Zeit, bevor der Geist kommt, dass sie im Gebet schon vereint waren. Man sieht es, als am Anfang der Apostelgeschichte die Jünger merken, wir brauchen einen Nachfolger für den Judas. Dann beten sie her, zeig, wer das sein soll. Sie beten um Freimütigkeit für ihre Rede, das lese ich euch gleich noch vor. Sie beten um Weisung, wer denn diese 7 Leute sein sollen, die Dienste übernehmen, damit wiederum die Lehrer ihre Lehre machen können. Also man sieht die ganze Zeit das Gebet. Und das ist für uns auch so wichtig, dass wir dieses Gebet in Anspruch nehmen. Das wird oft gesagt, aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ich kann es mir selber auch nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist, diese Gelegenheit in Anspruch zu nehmen. Und ich finde es toll und mich freut es und mir macht es richtig Mut, wenn ich höre, dass ihr euch ja auch trefft zum Beten heute Abend. Das ist ein wesentliches Element der Gemeinde. Und ja, wie wäre das, wenn wir das nicht nutzen? Und ich möchte euch aus Apostelgeschichte 4 kurz das Gebet vorlesen. Der Jünger. Vorgeschichte ist die. Johannes und Petrus heilen einen Gelähmten, der an der Treppe sitzt und werden schlussendlich einfach dafür zur Rechenschaft gezogen, müssen erklären, was sie dir gemacht haben und eigentlich können sie nichts an ihnen finden, diese Hohepriester, denen das ein Dorn im Auge ist und sie lassen es immer wieder laufen, aber sie verbieten ihnen, über diesen Jesus zu reden. Und die sind im Dilemma, weil sie können nicht einfach am Mund halten, das ist ihr Auftrag. Sie müssen Gott mehr gehorchen als die Menschen. Was sollen sie tun? Aber sie haben Angst vielleicht. Und dann beten sie im Kapitel 4, ein ganz langes Gebet, ab Vers 24. Und ich möchte den Schluss vorlesen, ab Vers 29. Kapitel 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, also ihnen, uns, dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und so weiter. Also wirklich dieses Gebet um Freimütigkeit dafür. Wir sind alle Menschen und haben alle so eine gewisse Menschenfurcht in uns. Und keinem rutscht es einfach leicht über die Zunge. Aber das Gebet kann viel bewirken. Und damals haben die auch gebetet, dass sie diese Freimütigkeit haben. Und das hat auch dann was bewirkt. Also Gebet, ein essentieller Punkt der Gemeinde. Man liest auch in der Apostelgeschichte am Anfang eigentlich zweimal, dass diese Leute der Gemeinde alles gemeinsam gehabt haben. Also da hat es welche gegeben, die hatten relativ viel, die hatten Äcker, Häuser und die haben das verkauft, damit man es dann für die Allgemeinheit einfach hernehmen kann. Man liest es, dass sie alles gemeinsam gehabt haben, an zwei Stellen. Aber keiner hat sie dazu aufgefordert. Und die Frage ist, ja, wie kam es dazu, warum haben die das gemacht? Und auch in der Apostelgeschichte 4, das müsstet ihr noch offen haben, Vers 32, da lesen wir, die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Die waren ein Herz und eine Seele. Wie geht es, dass man das gleiche Herz hat, die gleiche Seele? Rein physisch ist das nicht möglich. Aber ich habe am Anfang schon gesagt, was diese Gläubigen alle verbunden hat. Und es ist eigentlich auch das Gleiche, was die Gläubigen heute verbindet, nämlich der Heilige Geist in ihnen. Und schlussendlich ist man verbunden und man gehört zu einem Leib. Ja, die Gemeinde wird oft als Leib bezeichnet, mit Christus als Haupt. Und diese Urgemeinde am Anfang, die war das auch ganz praktisch, ein Herz und eine Seele. Sie haben einfach alles gemeinsam gehabt. Da hat keiner mehr irgendwas nur für sich beansprucht. Damals war es anders. Die hatten nicht so ein Sozialsystem. Damals hat es wahrscheinlich noch viel bedürftigere gegeben wie heute bei uns. Aber wir können uns die Frage stellen, wie man das auf unsere heutige Gesellschaft ummünzen können, wir als Gemeinde. Wie kann man das heute sehen, dass wir alles gemeinsam haben und nicht wir unsere Güter nur für uns allein beanspruchen? Und meistens hört man so, das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Zeit und unsere Kraft. Und die Frage ist, wie wir mit diesen Ressourcen, die ein jeder hat, umgehen. Ob wir das alles für uns verwenden oder ja, für uns gemeinsam. Ob wir es auch mal für jemand anders verwenden, wenn dort Bedarf ist. Und bei der Urgemeinde sieht man, dass sie wirklich ein Herz und eine Seele waren durch den Heiligen Geist. Und dazu möchte ich kurz eine Parallelstelle aufschlagen, und zwar einen Philipperbrief. Ganz gerne mit aufschlagen, Philipper 1. Da schreibt Paulus im Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele, zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Ja, da sagt er das auch wieder, gell? Haltet fest an dem Ganzen und schaut, dass ihr als eine Seele mit einem Geist irgendwie verbunden dasteht und gemeinsame Sache macht. Das ist so wichtig für euch als Gemeinde. Und später, im Kapitel 2, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, formuliert er das noch ein bisschen aus. Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also ein jeder auch auf das der anderen. Darf auch auf sich selbst schauen, aber auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Ich würde gerne noch weiter vorlesen, weil jetzt geht es um Christus. Das sind noch herrlichere Verse, aber dann würden wir abdriften. Weil Christus hat das verkörpert, den anderen höher achten als sich selbst. Und zwar komplett. Er hat seine Gottesgestalt verlassen und ist runter auf die Erde und hat Knechtsgestalt angenommen. Und der Mensch neigt dazu, dass er sich oft für alles zu schade ist. Und wir sind aber aufgefordert, diese Gesinnung in uns zu haben. Und das bewirkt auch der Heilige Geist. Damals haben die diese Güter nicht verkauft, weil sie sich schlecht gefühlt haben oder weil es ihnen jemand gesagt hat, du musst jetzt alles verkaufen. Sondern die haben einfach Mangel gesehen bei den anderen, haben einen Überfluss bei sich selbst gesehen und dann verkauft. Und andere haben dann das Gleiche gemacht, die haben sich dadurch ermutigt gefühlt und haben das gemacht. Keiner ist dazu gezwungen worden. Aber der Geist hat es in denen bewirkt. Die haben ihr gegenüber als Bruder und Schwester wahrgenommen und gesehen, der ist bedürftig. Und ich handle jetzt. Und wieso sollten wir das heute nicht auch machen? Meine Botschaft ist nicht, verkauf dein Haus, weil ich habe keins. Also ich habe kein Haus. Und wenn mir wer eins schenkt, das wollte ich nicht sagen, aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr Kraft als ein anderer Bruder und dann nehme ich dem halt irgendwelche Dinge ab, wenn ich kann. Oder meiner Frau oder umgedreht. Meine Frau kann viele andere Sachen viel besser als ich, dann macht sie das, bevor ich mich da komplett verrückt mache. Aber nicht nur wir zwei als kleines Glied der Gemeinde, sondern darüber hinaus, gell, sind eigentlich verpflichtet, dass wir aufeinander schauen. Das hat die Urgemeinde einfach komplett vorgelebt und die Frage ist, wo wir das heute auch umsetzen können. Und das haben wir echt aufgefordert. Und der Heilige Geist macht es fähig. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den habe ich gelesen und den finde ich, der trifft es ganz gut auf den Punkt. Ein wahrer Christ kann es nicht ertragen, zu viel zu haben, wenn andere zu wenig haben. Und so ist es eigentlich auch. Aber wir hängen halt einfach so ein bisschen an dem fest, was uns gehört. Ein weiterer Punkt, und da möchte ich mir noch ein paar Minuten Zeit nehmen dafür, ist die Freude. Die Freude im Herrn. Ich weiß nicht, wer das von diesem Aloysius kennt, der Bayer im Himmel, der eigentlich viel lieber im Hofbräuhaus wäre und Bier trinken und Schweinsbraten essen und jetzt muss er da oben im Himmel sein und frohlocken. Und der macht das so richtig, ich habe keinen Bock. Kann man schmunzeln, aber ist eigentlich eine Tragödie, weil es gibt genug Grund zur Freude. Aber wir müssen die Freude einfach mal erkennen. Und wir sind oft so in unserem Alltag belastet mit Kleinigkeiten, die uns total zu schaffen machen und verlieren total den Blick auf die eigentliche Herrlichkeit und auf den Grund, den wir wirklich haben zur Freude. Und ich möchte euch da einfach auch noch ganz kurz drei Sachen aus der Apostelgeschichte zeigen. Und zwar im Kapitel 2, Vers 46. Das ist der Abschnitt, den ich schon vorgelesen habe, wo es darum geht, dass sie regelmäßig zusammengekommen sind und verharrt haben. Und Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Die waren damals fröhlich, die haben gejubelt, wenn sie sich gemeinsam ausgetauscht haben, wenn sie an Gott gedacht haben, wenn sie Gott gelobt haben. Die haben nicht nur diese Ich-bin-so-schlecht-Haltung gehabt, sondern die haben Gott zugejubelt, weil Gott ihnen diese Last weggenommen hat. Und ich hoffe, meine Frau verzeiht mir das, wenn ich das jetzt kurz erzähle, aber die hat die letzten Wochen eine Riesenlast mit sich mitgetragen. Es waren nur Abschlussprüfungen. Es gäbe eigentlich was Schlimmeres, aber für sie war es einfach eine Riesenlast. Für mich total nachvollziehbar. Aber es gibt Schlimmeres, gell? Aber als die Prüfung vorbei war, ja, was ist denn los? Dann fällt die Last ab. Am Anfang hat sie es gar nicht richtig verstanden, aber irgendwann mal war das weg, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich kenne das von mir, wenn ich irgendeine Last vor mir her sehe und die ist irgendwann weg, dann bin ich froh und erleichtert und dankbar. Und dann kann ich teilweise sogar jubeln. Wenn ich heute Mittag heimfahre, dann jubel ich auch, weil ich das hier hinter mir habe. Und wenn man sich vorstellt, was diese Sündenlast für eine Last ist und was die Konsequenz für einen jeden wäre, und Gott nimmt das aber weg von einem. Nicht, damit er uns dann ein Leben lang knechten kann, sondern dass er uns schlussendlich mal bei sich haben kann. So einen Gott haben wir. Freuen wir uns da darüber. Das muss nicht sein, dass wir jetzt hier ungezügelt rumspringen und rumschreien. Das ist nicht unbedingt Jubel. Ja, aber wie schaut es in unserem Herzen aus? Können wir uns darüber freuen? Haben wir das im Blick? Oder lassen wir uns von anderen Dingen runterziehen? Von den Geschwistern der Urgemeinde lesen wir zumindest, die freuen sich. Und man sieht das auch bei diesem Lahmen, der gelähmt wird. Das vorhin schon kurz angesprochen. Der konnte nie gescheit gehen. Jeder hat ihn gekannt. Der lag da immer an dieser Pforte vom Tempel. Auf einmal kann er gehen und was macht er? Er sagt nicht danke und geht, sondern der springt rum. Der springt rum und lobt Gott an einem Ort, wo man normalerweise ganz andächtig geht. Wo die Treppen so weit auseinander sind, dass man immer jede Stufe zweimal betreten muss. Damit man ja nicht zu schnell geht, sondern ganz viel Ehrbietung. Und er springt da rum und freut sich. Ja, wie freuen wir uns über dieses Geschenk, gell? Wir dürfen uns freuen. Und fast ein bisschen befremdend in Apostelgeschichte 5. Wieder die Situation, die Leute, die den Aposteln Steine in den Weg legen wollen, schaffen es einfach nicht. Sie haben nichts in der Hand gegen sie, aber sie können zumindest immer wieder sagen, wir verbieten euch das. Und sie können es zumindest mal ein bisschen schlagen lassen. Und Apostelgeschichte 5, Vers 40. Und als die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden. Also wieder dasselbe. Und entließen sie. Also sie sind geschlagen worden. Vers 41. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Meine Botschaft an euch und an mich ist nicht, geht's raus und sucht die erstbeste Möglichkeit, irgendwo das zu provozieren im Namen Jesu, dass ihr geschlagen werdet. Meine Botschaft ist eher die, habt keine Furcht vor Konsequenzen und wenn ihr irgendwie ungute Reaktion merkt, bei uns ist das meistens einfach nur Spott oder Gelächter oder einfach nur komischer Blick, dann ist das eine Bestätigung dafür, dass wir zu ihm gehören. Und er selber sagt es, ihr werdet auch leiden. Und das ist was, da dürfen wir uns freuen, weil das ist eigentlich der Beweis, ja, dass wir zu ihm gehören und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Petrus schreibt es auch in seinem Brief, im ersten Petrusbrief, ab Vers 17. Entschuldige, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 17. Er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Also an das dürfen wir uns erinnern. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt nach der erstbesten Gelegenheit suchen müssen zu leiden. Ganz im Gegenteil. Aber wenn es mal so sein sollte, weil wir gehorsam sind Gott gegenüber und woanders dadurch ein Leid ertragen, wie auch immer das ist, dann soll uns das ermutigen. Und Christus hat uns ein Vorbild gegeben. Der hat für uns gelitten, auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist ein Ruhm für uns vor Gott, wenn wir das ertragen. Und nichts wird unbelohnt bleiben in der Hinsicht. Also wir haben gesehen, dass der Geist am Anfang der Gemeinde einiges bewirkt hat, auch noch heute. Dass der Geist bewirkt, dass man mit Freimütigkeit reden kann. Und ich möchte es auch noch tun. Die Botschaft damals der Apostel war genauso wie heute. Christus ist gestorben, damit jeder, der dieses Werk annimmt für sich persönlich und die Sündenlast von sich erkennt, dass er das annehmen kann. So groß ist Gottes Liebe für uns. Und wer es nicht annimmt, Gott zwingt niemanden. Man hat einen freien Willen, man hat eine Entscheidung. Nur die Entscheidung kann einem keiner abnehmen, die musst du selbst treffen. Und erlaubt es mir, dass ich das sage in aller Freimütigkeit, Gott hat das nicht gemacht, damit ihr ablehnt, sondern Gott möchte, dass ihr bei ihm sein könnt, in der Ewigkeit. Und deswegen hat er dieses Werk vollbracht. Danke.